BR24 am Sonntag. Das Campus-Magazin.
Mit Susi Weichselbaumer und der einen großen Hoffnung vieler Schülerinnen und Schüler auf ein Zauberwerkzeug im Unterricht.
Das vereinfacht natürlich vieles.
Das Werkzeug, das vieles einfacher machen soll, ist künstliche Intelligenz, weil
KI macht es besser als wir, wahrscheinlich.
Womöglich, vielleicht aber auch nicht. Klar ist auf jeden Fall, KI wird auch im Schulalltag immer mehr genutzt werden und nicht verschwinden. Was das für Schulen und Unis bedeutet, wenn zum Beispiel Hausaufgaben und Seminararbeiten an ChatGPT delegiert werden, wie Lehrkräfte, Schüler und Studierende gewinnbringend für alle mit KI-Programmen umgehen, darüber sprechen wir. Außerdem schauen wir nach Baden-Württemberg. In Plochingen lernt die 7. Klasse eines Gymnasiums seit den Osterferien im Gleitzeitmodell. Frühe Vögel landen schon schlag 7.50 Uhr in der Klasse. Nachteulen dürfen gegen 9:30 Uhr eintrudeln. In Singapur hingegen ist Unterricht streng getaktet. Seit der jüngsten PISA-Studie gilt das Land als Streber in Sachen Bildungssystem. Ein Vergleich bietet sich also an. Strebsame Singapur versus baden-württembergische Gleitzeit. Zunächst aber ein Selbstversuch. Ich tippe in ChatGPT ein. Wie beginne ich eine spannende Anmoderation für einen Beitrag von meinem Kollegen Philipp Artelt zu KI in der Schule? Das Programm schlägt vor, Achtung! Heute möchte ich mit dir über die aufregende Zukunft von KI in der Schule sprechen und welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen. Sei gespannt auf spannende Einblicke. Gespannt auf spannende Einblicke? Naja. Dann lieber doch so wie immer. Hier jetzt also mein Kollege Philipp Artelt darüber, wie Bayerns Schulen mit künstlicher Intelligenz umgehen.
Der 16-jährige Leo geht auf das Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahrn bei München, eine von 15 Modellschulen in Bayern für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dem Schüler Leo zum Beispiel hilft KI bei seinen Hausaufgaben.
Also jetzt zum Beispiel für ein Referat jetzt, wie ich das hier benutze, benutze ich den Copilot von Microsoft, das in Bing eingebaut ist. Das benutzt auch eine KI und sucht im Internet sozusagen nach Informationen, die ich jetzt für mein Referat brauche. Das vereinfacht natürlich vieles, kann man schon sagen. KI macht es besser als wir wahrscheinlich.
Einer aktuellen Studie der Vodafone-Stiftung zufolge nutzt mehr als die Hälfte der 14- bis 20-Jährigen schon heute mehrmals im Monat KI für die Schule. Für Hausaufgaben, im Unterricht und manchmal vielleicht auch zum Schummeln, zum Leidwesen der Lehrerinnen und Lehrer. Am Oskar-Maria-Graf-Gymnasium ist KI explizit erwünscht. Dort probieren Lehrerinnen und Lehrer Apps aus, sie überlegen sich Ideen für den Unterricht und sie testen, wie künstliche Intelligenz das Lehrpersonal entlasten kann, indem sie Texte korrigiert, Inhalt analysiert und Rückmeldung gibt über die Leistung der Schüler, wie in diesem Beispiel.
Wir gehen also zusammen auf Lernentdeckungsreise mit unserer neuen Software.
Lehrerin Beate Gierl probiert KI im Englischunterricht aus. Die Schüler nutzen ein Lernspiel am Tablet. Der Lehrerin wird angezeigt, wie gut jeder Einzelne dabei vorankommt.
Das ist definitiv ein großer Vorteil, weil natürlich sonst zum Teil aufwendige Heftkorrekturen damit verbunden sind, um zu sehen, wie schlagen sich die Kinder jetzt zum Beispiel bei einem bestimmten Thema.
Die künstliche Intelligenz wird hier nicht als Feind gesehen, sie soll vielmehr ein Werkzeug sein, ein Helfer. Darin liegt eine der großen Chancen. KI kann Texte übersetzen und damit denen helfen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Oder sie hilft denen, die sich keinen Nachhilfelehrer leisten können. Ein Selbstversuch mit Peer, einer KI entwickelt von der Technischen Uni München. Peer hilft Schülerinnen und Schülern beim Verbessern von Aufsätzen. Wir füttern Peer mit einem journalistischen Text. Das Urteil des Computers lässt sich etwa so zusammenfassen.
Der Text ist insgesamt gut strukturiert und behandelt das Thema ausführlich. Es gibt jedoch einige sprachliche Schwächen im Text, zum Beispiel fehlerhafte Satzkonstruktionen oder unklare Ausdrucksweise. Außerdem könnte die Einleitung noch stärker auf das Thema eingehen und die Schlussfolgerung klarer formuliert werden.
Bei der Analyse der Grammatik verhaspelt sich die KI dann allerdings. Einmal mehr eine Warnung, dem Computer nicht alles zu glauben. Die abschließende Kontrolle durch Lehrkräfte wird KI also nicht ersetzen. Abiturienten schummeln mit KI, so titeln immer wieder Zeitungen. Das sind bis jetzt nur Einzelfälle, trotzdem bereiten sie Lehrern Kopfzerbrechen. Deshalb testen weitere bayerische Modellschulen, wie Schülerinnen und Schüler KI bei Prüfungen legal einsetzen können. Dafür müssen Prüfungen neu gedacht werden, sagt Nathalie Jückstock-Kiesling, Schulleiterin am Ohm-Gymnasium in Erlangen.
Was wir nicht machen, ist eine normale Schulaufgabe, so wie das jede Person sozusagen, die älter ist als 18 aus ihrer eigenen Schulzeit kennt. Man geht dahin, schreibt 60 oder 90 oder 120 Minuten irgendwas auf Papier. In einem solchen Format verwenden wir das nicht. Aber in innovativen Prüfungsformaten, in denen die Prüfung nicht mehr nur 90 Minuten dauert, sondern zum Beispiel 2 Wochen. Und in dieser Phase gibt es eine Recherchephase, es gibt eine Überarbeitungsphase, es gibt ein Feedback durch die Lehrkraft. Da benutzen wir das natürlich.
Bisher waren Hausaufgaben und Prüfungen am Ergebnis orientiert. Jetzt geht es immer mehr um den Prozess, den kreativen Vorgang. Wie erarbeitet sich ein Schüler eine Lösung? Wie setzt er dabei KI gezielt ein? Wie beherrscht er das Promptschreiben, also wie stellt er der KI die richtigen Fragen? Die KI bietet neue Möglichkeiten. Für Lehrkräfte gibt es vom Kultusministerium Infomaterial, Unterrichtsideen und Schulungen. Aber trotz alledem bewegen sich Lehrerinnen und Lehrer beim Thema KI immer noch auf unsicherem Gebiet, denn auf wichtige Fragen haben Politik und Gesellschaft insgesamt noch keine Antworten. Was ist zum Beispiel, wenn eine Schülerin oder ein Schüler der Datenschutzvereinbarung einer KI-Software nicht zustimmen will? Schulleiterin Nathalie Jürgstock-Kiesling.
Wenn wir ein bestimmtes Tool uns wünschen für den Unterricht, das datenschutzrechtlich so beschaffen ist, dass wir wirklich eine Einverständniserklärung von Eltern und von Schülerinnen und Schülern benötigen, dann muss es dafür eine adäquate Alternative geben.
Aber was kann so eine Alternative sein? Solche Fragen können schnell dazu führen, dass sich einzelne Schülerinnen und Schüler von der Klasse abgehängt fühlen und dass sie wichtige Kompetenzen im Umgang mit Computern nicht lernen. Schulleiterin Jürgstock-Kiesling will trotzdem lieber die Chancen von KI erkennen. Denn eines steht fest, künstliche Intelligenz wird nicht mehr aus der Schule verschwinden.
Philipp Artelt fasste zusammen. Auch an Bayerns Hochschulen gehört KI inzwischen zum Alltag. Die TU München und andere Unis lehnten zum Beispiel unlängst, mal wieder, Studieninteressierte ab. Die Begründung? Sie hätten sich ihre Bewerbungen von einer KI schreiben lassen. Genauso gehen häufiger Seminararbeiten zurück mit dem Vermerk, zu viel KI-Einsatz. Einige Unis drehen den Spieß jetzt um. Sie motivieren Studierende. Nutzt KI für schriftliche Arbeiten, und zwar richtig und nachvollziehbar dokumentiert. Oder zur Lernvorbereitung. Dafür werden dann eben mehr Prüfungen mündlich abgehalten. Anna Küch mit Einzelheiten.
In der Bayerischen Staatsbibliothek in München ist es an diesem Morgen ruhig. Die ersten Studierenden packen ihre Laptops aus und beginnen ihren Lernalltag. Künstliche Intelligenz gehört bei vielen mittlerweile dazu.
Ich nutze ChatGPT, wenn ich Aufsätze schreibe, zum Beispiel für mein Englisch. Das hilft mir sehr gut. Und dann meistens verpasse ich dann meine eigenen Worte noch.
Also KI nutze ich schon seit fast einem Jahr. Und ich nutze es gerne vor Klausuren und für Zusammenfassungen. Von stichpunktartigen Lösungen bis hin zu Lösungsvorschlägen und Prüfungsfragen. Und also eigentlich ist KI ein Segen.
Allerdings nicht in jedem Fach. Ein 21-jähriger Jurastudent hat keine guten Erfahrungen mit ChatGPT gemacht.
Naja, also für unsere Seminararbeit dürfen wir es verwenden. Und da ist extra angegeben, in welcher Form man die ausgegebenen Sachen dann zitieren darf. Aber das waren dann falsche Ergebnisse. Also das hat dann den Quellen im Buch widersprochen oder so. Oder teilweise werden sich dann noch Sachen ausgedacht, Quellen ausgedacht oder so. Und das kann ich nicht verwenden.
Mittlerweile gibt es zahlreiche KI-Tools und Softwareangebote an den Universitäten, den Alleskönner ChatGPT, die Übersetzersoftware Grammarly oder Elicit, ein Programm, das die Literatursuche vereinfacht. Nur, wie dürfen diese Assistenten verwendet werden? Das ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich geregelt. Die Technische Hochschule Ingolstadt zum Beispiel hat allen Studierenden einen Zugang zu der neuen kostenpflichtigen Version 4 von ChatGPT ermöglicht. Informatikprofessor Hans-Joachim Hof.
Also wir wollten nicht den Weg des Verbots gehen. Wir wollen einen verantwortungsvollen Umgang damit beibringen. Wir möchten kritisches Denken unterrichten, um eben die Ergebnisse reflektieren zu können und natürlich auch eine Quellenkritik, also die Frage zu stellen, wo kommen denn die Ergebnisse her und sind sie sinnvoll?
Selbst in den Seminararbeiten ist ChatGPT an der Technischen Hochschule Ingolstadt erlaubt, bringt aber meistens nicht so viel.
In der Informatik zum Beispiel, ich bin selber Informatiker, da gibt es wenig Möglichkeiten, eine gesamte Arbeit damit zu erzeugen, weil sie meistens ein bestehendes System verbessern oder ein neues System sich ausdenken und die KI eben solche Gedankengänge, die hier notwendig sind, nicht wirklich durchführen können.
In den Geisteswissenschaften jedoch ist KI durchaus in der Lage, auch unerlaubt, eine ganze Bachelorarbeit oder eine Hausarbeit zu verfassen. Das zu erkennen oder zu überprüfen, ist für die Professoren kaum erkennbar möglich. Trotzdem mache ein Verbot von KI auch hier keinen Sinn, sagt Sonja Hetzner. Sie leitet das Institut für Lerninnovation der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Bei vielen Arbeiten ist es klar geregelt über die sogenannte Eigenständigkeitserklärung. Das heißt, wenn ich eine Hausarbeit, eine Masterarbeit, eine Bachelorarbeit verfasse, unterschreibe ich auch, dass ich das alles eigenständig entwickelt und umgesetzt habe. Und dann geht es einfach darum, die genauen Spielregeln aufzustellen.
Das heißt, der Studierende muss Texte, die von der künstlichen Intelligenz erzeugt worden sind, wie Zitate kennzeichnen oder angeben, ob er KI zum Beispiel für die Struktur eingesetzt hat oder zur Rechtschreibprüfung. Immer wichtiger wird dabei auch die mündliche Verteidigung einer Arbeit als Kontrolle.
Wie hat der Studierende die Arbeit verstanden? Wie kann er die Inhalte wiedergeben? Wie kann er es entsprechend zusammenfassen? Wie reagiert er auch auf bestimmte Fragen?
Problematisch sind unbeaufsichtigte Online-Prüfungen, wie sie im Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind. Denn hier können Studierende unbemerkt von der KI Gebrauch machen. Entweder schafft man diese Art der Prüfung also in Zukunft ab, oder die Dozenten stellen die Fragen so, dass die KI darauf keine Antworten hat. Einig sind sich alle, KI wird nicht mehr verschwinden. Besser also, man findet einen guten Umgang damit.
Anna Küch zum Einsatz von KI an Bayerns Hochschulen. Morgens 6 Uhr in Bayern. Oder 6.30 Uhr. Wer in die Schule muss und ganz nah dran wohnt, kann vielleicht bis 3/4 liegen bleiben. Dabei ist sich die Wissenschaft längst einig, das ist zu früh. Für Kinder und Jugendliche ungefähr ab Beginn der Pubertät wäre 9.30 Uhr rum als Schulbeginn weit besser für die Gesundheit und die Konzentration. So wie es ist, ist es nicht ideal. Das fanden auch Schülerinnen und Schüler einer 7. Klasse Gymnasium im baden-württembergischen Plochingen. Sie probieren seit den Osterferien ein Gleitzeitmodell aus. Unsere Kollegen vom SWR haben Ende März darüber berichtet. Überhaupt sei Baden-Württemberg stolz auf diesen Versuch, sagte Ministerpräsident Kretschmann in einem Interview. Bevor man tiefgreifende Reformen ausrolle, werde da mal wirklich lebensnah geprüft. Till Richter ist Deutschlehrer der 7a am Gymnasium Plochingen und beim Gleitzeitversuch dabei. Herr Richter, 7.40 Uhr oder 9.50 Uhr, was wäre für Sie als Schüler die richtige Zeit gewesen für den ersten Gongschlag?
Oh, das ist gleich eine schwierige Frage am Anfang. Ich würde wahrscheinlich wie einige der Schülerinnen und Schüler machen, ich hätte abgewechselt. Das ist ja das Tolle an dem Projekt, je nachdem, was ansteht, je nachdem, wie es mir geht, je nachdem, welche Aufgaben ich leicht erledigen kann und welche nicht, hätte ich abgewechselt.
Wie es halt kommt. Das Ganze klingt revolutionär. Es ist jetzt aber zumindest bislang noch kein Schulprojekt, sondern allein das der Klasse 7a. Erfunden mal eben bei Ihnen im Deutschunterricht.
Wir haben eine Einheit gehabt zu informieren und argumentieren. Und anstatt irgendwelche fiktiven Fälle zu nehmen, habe ich mir überlegt, dass wir über das sprechen, was die Schülerinnen und Schüler wirklich an der Schule mögen oder eben nicht mögen. Und da kam auffällig oft der Unterrichtsbeginn als etwas, was sie nicht mögen. Also haben wir gemeinsam darüber geschrieben, darüber berichtet, wie sich die Schülerinnen und Schüler fühlen, haben dann ein bisschen recherchiert, was gibt es noch für Möglichkeiten, haben wissenschaftliche Studien angelesen und geschaut, was Schlafforscherinnen und Forscher dazu sagen. Und dann hat die Klasse wirklich selbst dieses Projekt entwickelt mit der sogenannten freiwilligen Lernzeit oder Gleitzeit. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Was waren denn die Argumente der 7a? Die Klasse musste ja wahrscheinlich die Schulleitung auch irgendwie überzeugen, dass die gesagt hat, okay, das könnt ihr mal testen, euer Gleitzeitmodell.
Also es ist natürlich zum Teil das Ausschlafen und es ist ja gar nicht jetzt was Schlechtes, dass man denken könnte, die Schülerinnen und Schüler werden faul, sondern es ist ja tatsächlich so, dass der Schlafrhythmus bei Jugendlichen sich umstellt und dass es den Schülerinnen und Schülern schwerfällt, morgens in der ersten, zweiten Stunde so wach zu sein, wie sie wach sein sollten. Zumindest einige von ihnen. Dadurch möchte die Klasse natürlich auch irgendwie entspannter sein im Unterricht, möchte motivierter sein. Sie erhofft sich auch gerechtere Noten, denn in der ersten, zweiten Stunde bin ich als Nachteule vielleicht nicht ganz so leistungsfähig wie jemand, der eben morgens früh schon gut zurechtkommt. Und sie erhofft sich auch, dass sie mehr mitbestimmen kann, mehr selbst sich organisieren kann und ihren Schulalltag selbst in die Hand nehmen kann.
Die Schüler sind in der 7. so 12, 13 Jahre alt. Haben die Ihr Eindruck im Vorfeld alles bedacht? Also wenn ich zum Beispiel später eintrudle in der Schule, dass womöglich dann am Nachmittag mehr nachzuarbeiten sein könnte?
Kann natürlich sein. Das werden wir jetzt bei der Testphase rausfinden müssen. Wir haben eine Arbeitsgruppe in der Klasse von 4 Schülerinnen und Schülern, die das Projekt begleitet und evaluiert, immer Umfragen macht. Nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei uns beiden Lehrern, die mitmachen. Und da werden wir genau das natürlich auch berücksichtigen. Und nach dem Projekt werden wir mit der Klasse das Ganze auswerten. Und da kann natürlich herauskommen, dass man sagt, oh, vielleicht die 7. Klasse ist früh. Man könnte es ab Klasse 9 probieren, vielleicht auch erst ab der Kursstufe. Aber vielleicht klappt es auch mit der Klasse. Immerhin haben sie sich das Projekt ja selbst überlegt.
Ja, und einen Lehrer, der da Vertrauen hat, ganz offensichtlich. Aber ganz konkret, wenn ich da jetzt erst, sagen wir, um 9.30 Uhr in der Klasse ankomme, da wäre ja eigentlich schon die Doppelstunde Latein komplett verpasst.
Das Projekt findet nur in Hauptfächern statt. Das heißt, 2 Stunden sind weiterhin in Präsenz, dass wir dort eben in den Präsenzstunden den Stoff erklären, der dann zu Hause geübt werden soll. Oder vielleicht auch mal andersrum. Man muss sich zu Hause was erarbeiten und wir stellen in den 2 Präsenzstunden sicher, dass das auch verstanden und geübt wird. Also so ist das Konzept, aber auch da müssen wir, mein Englischkollege und ich in Deutsch, dann genau hingucken und abschätzen, funktioniert das wirklich? Können wir das aufholen, ohne dass Stoff verpasst wird?
Wenn man mal an die Eltern denkt, wie sehen denn die ihr Modell, also wenn da plötzlich Sohn und Tochter entscheiden, wann es rausgeht aus den Federn?
Die Eltern haben ja immer die Möglichkeit, ihr Kind zu schicken. Also wir sind ja da in dieser freiwilligen Lernzeit. Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler, die kommen und helfen ihnen. Und wenn ein Elternteil oder beide Eltern sagen, mein Kind soll beaufsichtigt sein, mein Kind soll in die Schule kommen, dann sind wir ja da und das Kind kann kommen.
Abschließend, das Projekt ist erstmal nur auf Zeit angelegt. 6 Wochen als Lehrer, was sind da Ihre Erwartungen oder Wünsche?
Von den 6 Wochen an sich erhoffe ich mir gar nicht so viel. Ich finde es viel toller, wie das Projekt jetzt schon gelaufen ist, das als zufällige Idee im Deutschunterricht entstanden ist. Und jetzt haben die Schülerinnen und Schüler mitbekommen, durch Informieren, durch Argumentieren, durch E-Mails schreiben, durch Präsentationen halten, durch dranbleiben, können wir was an unserer Schule bewegen. Und wir können mitgestalten und müssen uns nicht nach dem Wecker der Erwachsenen richten, wenn das alles so klappt. Also das wäre meine größte Hoffnung, dass die Schülerinnen und Schüler, egal wie das jetzt ausgeht, mitnehmen, ich kann was bewegen.
Sagt Till Richter, er ist Deutschlehrer am Gymnasium in Plochingen. Dort lernt die Klasse 7a seit den Osterferien nach einem Gleitzeitmodell. Ob und wie es klappt, wird man sehen. Das Interview haben wir vom SWR übernommen. Laut PISA-Studie 2023 hat Singapur das beste Bildungssystem der Welt. Die Gründe dafür liegen nicht nur in der Effizienz, mit der Wissen vermittelt wird, sondern auch in der Mentalität der Menschen. Die Ansprüche sind hoch, an Schüler und an Lehrer. Jennifer Johnston gibt einen Einblick von vor Ort.
Mathelehrer Lin Xiaotie kann auf seinem Tablet genau sehen, wie seine Schüler beim Rechnen vorankommen. An seinem Ohr klemmt ein Headset. Lin Xiaotie zeichnet den Unterricht auf.
Die Schüler können so das Gelernte zu Hause wiederholen. Andere schauen sich das Video im Nachhinein an, weil sie den Unterricht wegen eines Sportwettkampfs verpasst haben. Andere sind krank. Sie können die Videos schauen, die Aufgaben machen und lernen. So haben alle die gleiche Chance.
So this would level the playing field for everyone.
Die Jugendlichen tragen eine Schuluniform. Hellblaues Hemd, dunkelblaue Hose oder Rock. Sie schreiben und tippen konzentriert auf ihren Tablets. Der Wecker klingelt. Die Zeit zur Lösung der Matheaufgabe ist um.
Wenn ich den Klassenraum betrete, habe ich das Gefühl, die Schüler möchten etwas Neues lernen. Gelegentlich klatschen sie spontan für einen Klassenkameraden, der es schafft, ein komplexes mathematisches Problem zu lösen. Lernen wird von den Schülern tatsächlich gefeiert.
So auch in dieser Stunde. Singapur hat laut PISA-Studie das beste Bildungssystem der Welt. Die Ergebnisse wurden Ende 2023 veröffentlicht. Singapur hat in allen Kategorien den ersten Platz belegt. In Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften. Das war nicht immer so. Das Land hat sich über die Jahre nach vorne gearbeitet. Deutschland hingegen rutscht immer weiter ab. Je nach Fach liegen deutsche Schüler 3 bis 5 Schuljahre hinter jenen aus dem Stadtstaat. In Mathematik ist der Abstand am größten. Woran liegt das? Schüler Adi versucht sich mit einer Antwort.
Persönlich denke ich, es ist nicht das Singapurer Schulsystem. Es ist eher die Singapurer Gesellschaft. Es gibt hier diese Mentalität, Kiasu. Das heißt so viel wie, die Angst, etwas zu verpassen. Die Singapurer haben Angst, nicht an der Spitze zu stehen, nicht top zu sein. Darum kämpfen sie. Sie könnten vielleicht sonst etwas verpassen, was die Spitze zu bieten hat.
Da das kleine Land keine Bodenschätze hat, setzt Singapur seit seiner Gründung auf die Bildung seiner rund 6 Millionen Bewohner. In weniger als 60 Jahren wird aus einer armen Insel, etwas kleiner als Hamburg, ein florierendes Finanzzentrum. Mit einem der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Seit der Unabhängigkeit 1965 regiert die gleiche Partei, die People's Action Party. Bildungskonzepte greifen langfristig, werden von keiner neuen Regierung umgeworfen, sondern bei Bedarf nur angepasst.
Ich denke, einer der Kerngründe für unseren Erfolg ist, dass wir das System über die Jahre stetig weiterentwickeln, statt in kurzen Abständen zu revolutionieren,
sagt Ong Kong Hong aus dem Bildungsministerium. Er überwacht die Entwicklung der Lehrpläne für alle Jahrgangsstufen. Der Stadtstaat setzt, sagt Ong Kong Hong, längst nicht mehr nur auf Drill. Es gehe heute weniger ums Auswendiglernen, sondern stärker um Soft Skills. In Singapur sollen aber nicht nur die Schüler jeden Tag etwas lernen, sondern auch die Lehrer. Es gibt Mentorenprogramme zwischen Lehrerinnen und Lehrern. Sie tauschen sich regelmäßig aus, um voneinander zu lernen. Lehrer, die sich besonders engagieren oder deren Schüler besonders gut abschneiden, bekommen eine Bonuszahlung.
Hi Rania.
Der Schultag in Singapur ist bereits lang. Trotzdem gehen viele Schülerinnen und Schüler zusätzlich noch zur Nachhilfe. Am Abend, am Wochenende und in den Ferien. 7 von 10 Schülern nehmen Nachhilfe, also 70%. Es ist eine Milliardenindustrie.
Ich möchte eine A1 schaffen, das ist die beste Note.
Yuna Suzuki steht kurz vor ihren Abschlussprüfungen. Darum geht sie einmal die Woche zu Illum zur Englischnachhilfe. Außerdem hat sie noch Nachhilfe in Chinesisch und Physik.
An den Wochenenden gebe ich mir mehr Freizeit. Ich spiele mehr und arbeite weniger. Denn dafür sind die Wochenenden da, damit ich nicht ausbrenne. Am Wochenende setze ich mich nur 4 bis 5 Stunden hin für Hausaufgaben oder um Stoff zu wiederholen.
Lesen, Schreiben, Fremdsprachen, damit legen Kinder nicht, wie in Deutschland, erst in der Schule los, sondern bereits in der Kita.
Also Ellie ist jetzt 5 und kann eigentlich ziemlich gut lesen einfach dafür. Und wenn wir uns mit Freunden in Deutschland unterhalten, da wird ja das Lesen erst eingeführt, wenn man in die Grundschule kommt. Und die sind einfach schon 1-2 Jahre in dem Sinne voraus.
Marissa kommt aus Indonesien, ihr Mann aus Deutschland. Gleichzeitig soll das Lernen Spaß machen und spannend sein. Rechnen lernen die Kinder etwa, wenn sie das Mehl zum Backen abwiegen oder beim Verkaufen ihrer Kekse, wenn sie das Wechselgeld rausgeben müssen. Singapur will das Beste aus seinem Nachwuchs rausholen und bei der nächsten PISA-Studie wieder auf Platz 1 landen, damit sie nichts verpassen, was die Spitze vielleicht zu bieten hat.
Vorbildlich, aber auch enorm durchgetaktet geht dieses Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Susi Weichselbaumer. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, unter anderem heute zu KI an Bayerns Schulen und Unis, zum Gleitzeitmodell der 7a am Gymnasium Plochingen oder eben dazu, wie Singapur es geschafft hat, zum PISA-Streber zu werden.
BR24 am Sonntag. Das Campus-Magazin.